Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ich kauf dich einfach. Ich schiebe dir hinten und vorne ein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schieb dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal. Vielleicht ein drittes Mal. Aber ich schick dir jedes Mal mehr. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt, da bist du so mürbe und so fertig und die Versuchung ist so groß, dann nimmst es und dann hab ich dich, dann gehörst du mir und dann bist du mein Knecht. Ich mach mit dir, was ich will.
In 10 Tagen wird dieser Schauspieltitan, den wir gerade gehört haben, Mario Adorf, 90 Jahre alt. Wir wollen ihn in dieser Sendung feiern und blicken auch auf einen seiner größten Leinwanderfolge zurück.
Bild dir man bloß nicht ein, dass ich von dem Aal esse, Alfred.
Du stell dich doch nicht so an, Mädchen.
Überhaupt kein Fisch esse ich mehr. Und Aal schon gar nicht.
Hast doch gewusst, dass Aale da dran gehen. Und hast immer frische gegessen.
Auf Volker Schlöndorffs Blechtrommel nämlich. Vor 40 Jahren feierte der Oscar-Film seine Weltpremiere. Und wir erinnern auch an den heute Nacht verstorbenen Darsteller Chadwick Boseman. Das alles, wie gesagt, in dieser Sendung nach Ron Sexsmith und Before the Light is Gone. 120 Film- und Fernsehrollen prägen die Karriere von Mario Adorf und ohne Frage ist er mittlerweile einer der wenigen Darsteller, die es über das deutschsprachige Kino zu weltweitem Ruhm gebracht haben. Der Weg vor die Kamera und auf die Bühne war aber kein selbstverständlicher. Schon das Vorsprechen an der Theaterschule war heikel und voller Schwierigkeiten. Mit Wallenstein von Schiller wollte er es schaffen, aber da war noch die Bühne.
Blast, blast, oh, wären es die schwedischen Hörner und ging's von hier gerade ins Feld des Todes und alle Schwerter, alle, die ich hier entblößt muss sehen, durchdrängen meinen Busen und stürzte tatsächlich, geblendet von den Schauspielern, in den Zuschauer. Und ich sagte dann nur Scheiße, nicht? Also Scheiße.
So erzählte es Adorf in der Dokumentation. Es hätte schlimmer kommen können von Dominik Wessely, den Sie derzeit noch auf der Streaming-Plattform Amazon Prime sehen können. Mario Adorfs Repertoire hat sich schnell auf Gauner und Halunken fokussiert, aber anhand seiner Rollen erkennt man auch die Geschichte des Nachkriegseuropas. So war Adorf auch ein Star des italienischen Kinos. Anlässlich seines anstehenden Geburtstages hören wir jetzt ein Interview mit Mario Adorf, die er jetzt nicht mehr so häufig gibt. Das konnte ich vor einiger Zeit bei den Filmfestspielen von Locarno führen. Damals konnten wir es nicht in voller Länge senden, das holen wir jetzt gerne nach. Und zunächst wollte ich von Adorf wissen, ob das italienische Kino für ihn eine Art zweite Schauspielerheimat geworden ist.
Das war es durchaus. Man darf nicht vergessen, dass ich 40 Jahre, und zwar die wichtigsten 40 Jahre meines Lebens, in Italien gelebt habe. Ich habe zwar immer den Weg zurück gefunden, sondern auch gesucht. Denn es gab Schauspieler, die eine internationale Karriere machten, dann verschwanden sie für einige Jahre und wenn sie wiederkamen, waren sie sozusagen unbekannt und waren vergessen. Und da habe ich immer gedacht, das soll ja nicht passieren. Ich habe immer diese Straße mir immer offen gehalten und habe zwischendurch auch immer wieder deutsche Filme gemacht. Und das war, glaube ich, für mich auch ganz wichtig.
In Deutschland gelang Ihnen der Durchbruch vor allem 1957 mit Nachts, wenn der Teufel kam von Robert Jodmak. Da spielten Sie einen Frauenmörder während der NS-Zeit. Das war damals ein Film, der in der Nachkriegsdebatte dann doch schon ordentlich diskutiert worden ist, weil er auch gezeigt hat, wie die Nazi-Maschinerie zum Teil funktioniert hat. Wie erinnern Sie denn die Arbeiten an dem Film? War Ihnen klar, dass dieser Film so eine Debatte loslösen konnte?
Ja, wir haben ja selbst auch gerade mit Jodmak darüber auch gesprochen. Wir hatten auch kleine Diskussionen. Jodmak war zum Beispiel der Meinung, dass er sagte, für mich ist das Wichtigste, dass ich diese Geschichte, diese historische Geschichte erzähle, was die Nazis waren, was sie machten und so weiter. Der Mörder, den wollen die ja gar nicht so oft sehen. Und ich habe damals also widersprochen. Ich habe gesagt, Herr Jodmak, ich glaube, die Leute wollen gerade den Mörder sehr gerne sehen und die Geschichte, die Sie erzählen wollen, das ist der große Hintergrund der Geschichte, aber nicht die Hauptsache. Sie können keinen historischen Film daraus machen. Das war unsere Diskussion damals. Erinnere ich sehr gut.
Nach dem Film wurden Sie, interessant, dass Sie das erwähnen, auch gerne als Bösewicht gecastet. War das denn etwas, was Sie mit der Zeit etwas gestört hat oder haben Sie das als Herausforderung begriffen, weil man ja auch in der Figur eines Schurken, sagen wir mal, auch größere gesellschaftliche Sachen zeigen kann?
ist es ja so, dass man im Theater als Schauspieler den Bösewicht, die negative Figuren, besonders liebt. Nicht? Das sind die dankbaren Rollen im Theater. Der Iago, nicht der Richard III., solche Rollen, das sind die dankbaren Rollen. Deswegen hat mir also die Tatsache, dass man mich also als Bösewicht oder als Schurken oder was auch immer eingesetzt hat, hat mich nicht gestört, wenn es auch gar nicht immer so war. Ich habe ja sehr schnell, ich erinnere mich sogar, dass ich in meinen Vertrag hatte, also ich wollte nicht ein Peter Lorre werden und habe in meinen Vertrag reingeschrieben, dass ich im nächsten Film der gleichen Firma eine positive, eine komische Rolle spiele. Und das habe ich dann noch bekommen. Und habe auch danach andere Rollen gespielt. Danach kam Der Arzt von Stalingrad, war dieser nächste Film. Dann kam Das Totenschiff, Mädchen Rosemarie, Am Tag, als der Regen kam. Da war ich dann wieder ein Negativer.
Sie waren und sind es ja immer noch ein sehr körperlicher Schauspieler. Dominik Graf hat mal über Sie gesagt, Sie allein hätten dem bundesdeutschen Kino Gravität verliehen. Haben Sie sich selbst so betrachtet, dass eine Ihrer großen Stärken Ihre Körperlichkeit ist?
Ja, das schon. Ich meine, man kann ja aus seiner Figur nicht raus. Nicht wahr? Nun war ich ja sicher auch damals als junger Mann kräftig und muskulös und so weiter, sportlich. Ja, und habe auch deswegen auch nie den jugendlichen Helden oder irgendwas habe ich nie angestrebt, weil ich habe mich im Spiegel angeschaut, ich war schon doch durch dunkelhaarig und doch sehr verschieden von den meisten, nicht, und habe das akzeptiert, so sehe ich aus, so bin ich, und wenn es eine Stärke gibt, dann war es vielleicht eben die Stärke.
Regisseure, die mit Ihnen gearbeitet haben, sagen, Mario Adorf ist ein Perfektionist. Sehen Sie sich auch als Perfektionisten? Und wenn ja, wie zeigt sich das, wenn Sie arbeiten?
Ja, ich bin erst einmal habe ich den Beruf weitgehend als ein Handwerk gesehen. Immer schon. Ein Handwerk, das man lernen muss und ein Handwerk, das man auch lernen kann. Und deswegen war für mich von Anfang an die Glaubwürdigkeit, die Glaubhaftigkeit war so wichtig. Also wenn ich irgendetwas, was ich mache und was ich spiele, muss glaubhaft sein. Ich habe selber, als ich noch kein Schauspieler war, als Zuschauer im Kino bemängelt, wenn einer irgendwas machte, was nicht stimmte. Zum Beispiel erinnere ich an einen damals bekannten Schauspieler, der spielte einen Automechaniker und dann sah man eine Großaufnahme seiner Hände und er hatte saubere Fingernägel, nicht? Dann habe ich gesagt, der kann das nicht. Und deswegen sage ich immer, wenn ich einen Hammer, ich habe nun am Bau auch gearbeitet als junger Mann, als Student, also wenn man irgendetwas macht, muss man es also auch gelernt haben, man muss es können. Und als Schauspieler, wenn man etwas tut, dann muss das Publikum muss glauben, der kann das.
Sie haben jetzt in über 200 Filmen mitgespielt. Das ist eine mehr als beachtliche Zahl. Hat es Sie eigentlich nie hinter die Kamera gedrängt, dass Sie Regie führen? Viele junge Kollegen spielen zwei Filme mit und drehen mittlerweile ihr Debüt.
Ja, das war damals wirklich nicht in unserer vorstellbaren Reichweite. Es waren die Regisseure, waren meistens sehr ältere Herren für mich, nicht? Die am Anfang, bevor der junge deutsche Film kam. Und dass man selber sagen würde, ich will Regie führen, das war so unrealistisch, dass man es also ich habe im Theater zweimal Regie geführt. Das war sehr schön und sehr befriedigend und auch erfolgreich, aber auch da habe ich meine Grenzen schnell aufgezeigt bekommen, weil ich habe ein Stück gespielt und habe das dann selber mal nochmal inszeniert. Und dann kam nach 14 Tagen der Regieassistent zu mir und sagt, die Schauspieler wollen hinschmeißen. Sag ich, ja, warum denn? Das ist alles wunderbar, es läuft doch alles prima. Sagt, nein, die wollen hinschmeißen. Ja, warum denn? Und dann sagte der, sie spielen zu gut vor. Nicht, das war ein Fehler. Das habe ich natürlich dann begriffen. Man muss schlecht vorspielen. So vorspielen, dass der andere sagt, das kann ich jetzt noch besser. Oder das will ich jetzt so ähnlich machen, aber ich kann das. Sie müssen mir nicht zeigen, das fertige Produkt, sondern den Weg dahin.
Mario Adorf im Gespräch. Am 8. September wird er 90 Jahre alt. Vor 40 Jahren, da war Adorf gerade 50 Jahre alt, wurde er von Volker Schlöndorff als Alfred Mazzerath gecastet, Vater eines gewissen Oscar, der beschließt, nicht erwachsen zu werden. Mehr dazu nach Jill Barber mit Entre nous. Volker Schlöndorff hatte Erfahrung mit der Verfilmung deutscher Literatur, als er sich daran machte, Günter Grass' Blechtrommel zu verfilmen. Germanisten und Grass-Liebhaber fanden das Ergebnis schrecklich, zu bunt, jenseits des guten Geschmacks, zu derb, zu unmoralisch, das meinten sie jedenfalls, als sie den Film dann sahen. Die Filmwelt liebte es. Es gab die Goldene Palme von Cannes und einen Oscar. Zum 40. Jubiläum des Films hat sich Lars Überland den Klassiker erneut angesehen.
Im Jahre 1924 kommt in der Danziger Familie Mazerat ein Kind zur Welt, das vom Augenblick seiner Geburt an intelligent und wach seine Umwelt mit großer Skepsis betrachtet. Deshalb beschließt der kleine Oskar ja auch, ab seinem dritten Geburtstag aus Protest gegen die verlogene Erwachsenenwelt nicht mehr zu wachsen. Dazu stürzt er sich die Kellertreppe hinunter und lebt fortan im Körper eines Kleinkindes, während er sich geistig und sexuell aber durchaus weiterentwickelt. Und das ist wichtig, denn es dampft förmlich vor unerlaubtem Sex in diesem Soziotop. Aber vor allem schlägt Oskar auf seiner nervtötenden rot-weißen Blechtrommel Alarm gegen alles, was verlogen und verstellt ist. Und wenn sein Getrommel nicht reicht, dann kann er auch noch so schrill schreien, dass Glas zerspringt.
Gib mir mal die Trommel! Außerordentlich. Ich werde dieses Stimmphänomen in einer Abhandlung in unserer Fachzeitschrift gebührend würdigen. Wenn Sie damit einverstanden sind, Frau Mazerat.
Ja, Herr Doktor.
Ja, natürlich ist Oskars Mutter einverstanden in dieser surrealen Situation mit allem. Genau wie all die anderen, die später zu denen gehören werden, die von nichts gewusst haben. Sich über die Nazis lustig zu machen, war übrigens nur einer der Vorwürfe gegen diesen Film.
Nimm den Schirm mit, es sieht nach Regen aus.
Was kann das für Uniform, kein Regenschirm tragen?
Volker Schlöndorff hat den Grass-Roman ganz wunderbar besetzt, sogar in kleinen Rollen wie dem melancholischen Spielzeugladenbesitzer Charles Aznavour, aber vor allem bei den übergroßen Karikaturen der Hauptfiguren. Der wunderbar stiernackige Mario Adorf als tumber Familienvater, Katharina Thalbach als sexy, hinterhältige Nachbarstochter Maria und eben die im Kino stets aufs Sanftmütige abonnierte Angela Winkler als Oskars Mutter, die eine Dreiecksbeziehung führt mit einem eleganten jungen Polen und dem beschränkten Rheinländer Adorf, bis sie vor emotionaler Verwirrung nur noch öligen Fisch in sich hineinstopft und schließlich stirbt.
Du gehst jetzt schon seit 3 Wochen. Erst war mit Bücklingen und Ölsardinen und jetzt Matjes, massenhaft.
Im klirrenden, verwirrenden Zentrum aber brilliert David Bennett, der 12 Jahre alte, wachstumsgestörte Sohn des Schauspielers Heinz Bennett. Er wirkt erschreckend viel älter, als er ist. Ein emotionaler Anarchist, der mit riesig weit aufgerissenen Augen und voller Abscheu die Welt betrachtet, so intensiv und magnetisch, dass man sich fürchtet vor ihm als Zuschauer. Vieles gleichzeitig ist dieser bildgewaltige Film. Ausstattungsstück und Geschichtslektion.
Nicht schießen!
Eine Feliniade von einem Heimatfilm, pittoresk und martialisch, wie am Meer bei den fetten Aalen, die sich aus einem verwesenden Pferdekopf finden, bevor sie auf den Tisch kommen.
Aalgrün mit Dillsoße, ein Lorbeerblatt und etwas Zitronenschale.
Gleichzeitig ist Schlöndorffs Blechtrommel politische Satire und ein Entwicklungsdrama, maßlos übertrieben, derb und schwitzend und gespickt mit Slapstick und Absurdität. Zum Beispiel, wenn Oskar mit seinem Getrommel eine ganze Nazi-Parteiversammlung aus dem Tritt bringt oder wenn der schwule Jungscharführer und Gemüsehändler Heinz Bennett der deutschen Knolle huldigt.
Betrachten Sie bitte diese außergewöhnliche Kartoffel. Diese schwellende, strotzende, immer wieder neue Formen erdenkende und dennoch so keusche Fruchtfleisch. Ich liebe die Kartoffel.
Und zuletzt dann, nachdem Oskar seine beiden mutmaßlichen Väter in den Tod manövriert und eine Zeit lang als Frontkünstler mit einem Zirkusensemble von Lilliputanern den Westwall bereist hat, am Ende dieser verstandsprengenden Nummernrevue aus abstrusen Episoden, als auch der Krieg und das Nazi-Unwesen vorbei sind, da wird dann alles wieder normal. Also irgendwie zumindest.
Er wächst. Er wächst. Ich habe den Herrn gesehen.
Oh, ist geil.
Traurige Nachrichten gab es heute früh aus Hollywood. Der Schauspieler Chadwick Boseman ist im Alter von 43 Jahren an Krebs gestorben. Es ist ein herber Verlust für das Kino, da Chadwicks Potenzial als Schauspieler noch lange nicht ausgeschöpft war. Ich würde sogar sagen, das Beste lag noch vor ihm und seine wahre Kunst, die haben wir noch gar nicht gesehen. Bleiben wird sicherlich seine stilprägende Darstellung des Superhelden Black Panther in Ryan Cooglers gleichnamigen Blockbuster, wie Katharina Wilhelm aus Los Angeles berichtet.
Mein Sohn, deine Zeit ist gekommen.
Show me my respect and bow down.
Du musst entscheiden, was für ein König du sein willst. Wakanda forever!
Es passiert nur selten, dass ein Comicfilm solch einen kulturellen Einfluss hat. Doch die Comicverfilmung Black Panther und König T'Challa aus Wakanda, den Chadwick Boseman verkörperte, waren mehr als Popcorn-Kino. Sie beeinflussten vor allem schwarze Amerikaner, machten sie stolz, erzählt Boseman im Interview mit Talkshow-Moderator Trevor Noah.
We didn't know, that it would be this sort of impact that
right.
We knew that it would be important to see a black superhero.
Wir wussten nicht, dass es diesen Einfluss haben würde. Wir wussten, dass es wichtig war, einen schwarzen Superhelden zu sehen. 2018 kam die Marvel Comicbuch-Adaption in die Kinos und zeigte das geheim gehaltene Land Wakanda in Afrika mit stolzen Kriegerinnen und einer hochentwickelten Technologie. Wakanda sei zu einer Idee von Exzellenz und Hoffnung geworden, sagte Boseman im Interview mit The Upcoming.
I think it's become, this idea of,
es ist zu einem kulturellen Bild geworden. Es zeugt von Stolz. Manchmal sieht man fiktionale Dinge im Film, die später dann auch das reale Leben inspirieren und die nur wegen einem Film existieren. Die Symbolik des Films wurde auch bei den Black Lives Matter-Protesten aufgenommen. Black Panther und Wakanda, sie stehen für Stolz und Stärke schwarzer Menschen. Für Boseman war der Comicheld Black Panther im schwarzen Kostüm die wichtigste Rolle seines Lebens. Schon zuvor hatte der in South Carolina geborene Boseman Helden porträtiert, wie zum Beispiel den Basketballspieler Jackie Robinson. Für die Rolle des Königs T'Challa wurde er mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Dass Boseman nun mit nur 43 Jahren gestorben ist, löste in Hollywood Entsetzen aus. Die Oscar Academy beschrieb es als unermesslichen Verlust. Schauspielerin Halle Berry beschrieb Boseman als ein unglaubliches Talent. Schauspielkollege Mark Ruffalo sagte, es sei eine Ehre gewesen, mit ihm gearbeitet zu haben. Boseman hatte seine Darmkrebserkrankung nicht öffentlich gemacht. Während Chemotherapien und Operationen drehte er noch Filme, hieß es in einer Mitteilung auf seiner Twitter-Seite. Offenbar hatte Chadwick Boseman 4 Jahre lang gegen den Krebs gekämpft. Zum Markenzeichen der Krieger aus Wakanda gehört der Gruß mit den gekreuzten Armen auf der Brust. Und so empfing auch Talkshow-Moderator Trevor Noah Chadwick Boseman in seiner Sendung. Er scherzte, dass man ihn so bis zum Rest seines Lebens begrüßen werde.
You go now for the rest of your life. You will be greeted like this.
You are not lying.
Mit Sicherheit wird Chadwick Boseman so zumindest von seinem
Deutschlandfunk Kultur Vollbild. Das Filmmagazin mit Patrick Wilinski.
Ich bring dich zum Pfarrer. Er freut sich.
Wojciech, doch
angenehm. Pater Tomasz.
Ich frage mich, wer mich ablösen könnte.
Sie meinen die Messen und alles?
Nicht nur.
Ja, ein Priester, der keiner ist, und eine Dorfbevölkerung, die ihren Glauben verloren hat. Das ist die Ausgangslage für den Oscar-nominierten Spielfilm Corpus Christi. Wir stellen den Film in dieser Stunde vor, samt Regisseur, blicken davor aber noch auf die aktuellen Entwicklungen der Kinobranche während der Pandemie. Das alles nach der Münchner Soul-Combo Santu and his Soul Patrol mit Solid Man. In unserem Corona-Ticker fassen wir Woche für Woche die aktuellen Debatten und Prozesse zusammen, die die deutsche und internationale Kinobranche derzeit beschäftigen. Naja, und während das Kinopublikum zumindest in Deutschland weiterhin noch auf sich warten lässt, hat die deutsche Filmproduktion wieder Fahrt aufgenommen. Filmfestivals wie die Berlinale oder das Max-Offels-Festival in Saarbrücken planen derweil ihre nächsten Ausgaben wieder mit Publikum. Aber in welcher Form das möglich sein wird, muss noch erprobt werden. Christian Berndt über Neues aus der Filmwelt in Corona-Zeiten.
Das Kolosseum gehört zum Prenzlauer Berg wie die Nase im Gesicht.
In Berlin demonstrieren Anwohner für den Erhalt des Kolosseums.
Das Traditionskino hat während der Corona-Krise endgültig den Betrieb eingestellt. Seit Beginn der Pandemie haben hierzulande zwar bisher nur wenige Kinos aufgegeben, aber das wird sich, wenn die Zuschauerzahlen so bleiben, ändern. Große Hoffnung setzt die Filmbranche auf Christopher Nolans Tenet, so auch Uli Aselmann von der Produzentenallianz. Immerhin ist die Filmproduktion in Deutschland wieder angelaufen, trotz hoher Risiken.
Es ist spürbar, dass in Deutschland wieder viel gedreht wird, obwohl es eben immer noch gar keine Versicherung gibt für mögliche Covid-19-Erkrankungen innerhalb eines Teams.
Denn Versicherungen zahlen nicht bei Corona-Ausfällen. Zwar übernehmen ARD und ZDF für ihre Auftragsproduktionen 50% des Schadens durch Corona-bedingte Drehabbrüche, aber der Verlust reiche, so Aselmann, um mittlere und kleinere Produktionsfirmen zu ruinieren. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat einen Ausfallfonds von 50 Millionen zugesagt, aber insgesamt seien die Finanzhilfen für die Filmindustrie nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Das ist ein großer Arbeitsbereich, der die Autoindustrie schon mittlerweile in die Tasche stecken kann. Und die Hilfen, die die Autoindustrie bekommen hat, ist das natürlich mit den 50 Millionen lächerlich.
Problematisch sei auch, dass das Kulturstaatsministerium für die Filmbranche zuständig ist. Viel besser, meint Aselmann, wäre dieser komplexe Industriezweig beim Bundeswirtschaftsministerium aufgehoben.
Im Wirtschaftsministerium kann man betriebliche Abläufe und Risiken, die ein Hersteller von was auch immer hat, viel stärker und klarer einschätzen, als das natürlich beim BKM der Fall ist.
Wenn die ersten Dreharbeiten durch Krankheitsfälle oder lokale Lockdowns gestoppt werden, könnte es zur Pleitewelle von Filmproduktionsfirmen kommen.
Und jetzt?
Ja, wie und jetzt? Können Sie mal zum Punkt kommen?
Der Punkt ist, dass es nicht gut aussieht für Sie.
Ja, klasse. Mal, was sind Sie eigentlich für eine Anwältin?
Ansonsten bleibt Ihnen nur die Ehe mit einer deutschen Staatsangehörigen.
Das könnte Babtou vor der Abschiebung in den Senegal bewahren, aber er findet keine Frau für die Scheinehe. Die Lösung? Er muss seinen Proll-Kumpel Dennis heiraten. Die Komödie Tubab spielt lustvoll mit Migrations- und Prekariatsklischees und ist nominiert für den renommierten First Steps Award. Der Film ist in mancher Hinsicht typisch für die diesjährige Filmauswahl.
Die Absolventinnen von den Hochschulen sind so divers, ob das Gender oder Herkunft oder ihre soziale Schicht anspricht. Sie sind so divers wie unsere Gesellschaft selber. Dementsprechend sind auch die Perspektiven, ihre ProtagonistInnen, ihre Geschichten, die sie erzählen, sehr divers. Und das macht den jungen Film in Deutschland aus.
Meint Jennifer Stahl, die zusammen mit Anne Baldschmieter seit diesem Jahr die neue First Steps Doppelspitze bildet. So unterschiedlich die Filmschaffenden sich ausdrücken, eine Gemeinsamkeit ist auffällig.
Das beobachten wir sehr in den letzten Jahren, dass es immer mehr so eine Teamarbeit wird und auch eben alle Gewerke die gleiche Anerkennung bekommen. Es gibt nicht mehr den Regisseur und der macht den Film, sondern Filmschaffen ist immer eine Kollektivarbeit.
Corona-bedingt wird die Preisverleihung im September erstmals übertragen als Livestream im Internet. Und erstmals kann man sich die nominierten Filme im Netz anschauen.
Das ganze Projekt ist natürlich noch in ihren technischen Kinderschuhen, aber wir sind total stolz und froh, dass wir diese erste Hürde genommen haben und dass die Nominierten eine Sichtbarkeit bekommen, erstmals auch über die regionalen Grenzen hinweg.
Keinesfalls online, sondern physisch soll dagegen die Berlinale 2021 stattfinden. Diese Absicht hat jetzt die Leitung des Filmfestivals bekundet. Außerdem werden die Schauspielpreise künftig genderneutral vergeben. Kritik dafür gab es von der Initiative Pro Quote, weil es die ohnehin schwierige Situation von Frauen im Filmgeschäft noch verschlimmern werde. Dagegen hat man beim Max-Ophüls-Festival damit positive Erfahrungen gemacht, wie Festivalleiterin Svenja Böttger erzählt.
Für uns war es tatsächlich wichtig, es genderneutral zu halten, damit es wirklich um die Leistung geht.
Quoten seien beim Max-Ophüls-Preis nicht nötig, denn man habe unter den teilnehmenden Filmschaffenden schon seit Jahren einen Frauenanteil von um die 50%. Das, so Böttger, liege vor allem daran, dass man ein Nachwuchsfestival sei. Denn an den Filmhochschulen sei der Anteil weiblicher und männlicher Studierender etwa gleich.
Je weiter man in dieser Branche kommt mit der Karriere, desto krasser wird wirklich die Schere, dass es halt wesentlich mehr Männer sind als Frauen.
Dass die Berlinale jetzt schon angekündigt hat, im Februar physisch stattfinden zu wollen, hält Böttger für ein wichtiges Signal.
Festivals leben davon, dass es Zuschauer gibt, die mit den Filmemachern und den Filmen in eine Diskussion treten. Online kann ein toller Zusatz sein, aber ein reines Online-Festival kann ich mir nicht vorstellen. Dann ist es ein kuratiertes Video-on-Demand-Angebot, aber dann ist es kein Festival, wie wir es kennen und müssen.
Einige der Berlinale-Entscheidungen haben einige Interessensgruppen diese Woche sehr aufgeregt. Von der Berlinale gab es bislang keine direkte Reaktion. Aber Dienstag hören Sie bei uns in unserem Kulturmagazin Kompressor ein Interview mit Marianne Rissenbeek, der Geschäftsführerin des Festivals, dazu. Stars zum Anfassen, das ist für viele seit der Pandemie erstmal gestrichen. Das gilt natürlich für die Fans am roten Teppich, die stundenlang warten für ein Autogramm oder ein Selfie mit dem Star. Auch Journalistinnen und Journalisten müssen derzeit auf die so üblichen Interviews verzichten, beziehungsweise nicht ganz. Wie die Filmvermarktung trotz Corona funktioniert, darüber spreche ich jetzt mit Anna Wollner, die in den letzten Monaten diesen abstrusen Interviewzirkus ganz anders erlebt hat. Anna, was hat sich denn jetzt für dich in der letzten Zeit verändert, beziehungsweise wie sieht denn der Interviewzirkus zurzeit aus?
Denn das findet alles digital statt, meistens über Zoom oder über ähnliche Plattformen, die extra dafür geschaffen worden sind. Und das ist absolut unromantisch. Man bekommt einen Einwahllink, dann wartet man, bis man in die Hospitality Lounge rein darf. Da gibt es einen kleinen Technikcheck und dann heißt es warten und auf den Bildschirm starren. Entweder gibt es dann einen neuen Link für einen neuen Raum, der kommt per Mail, in den man sich dann wieder einwählen muss und da beginnt das Prozedere von vorne. Oder aber man wird händisch weitergereicht. Und da hat man dann dieses klassische Kachelmotiv mit den KünstlerInnen und den KollegInnen versteckt, nicht zu sehen, zwischen 3 und 10 Leuten, die mithören und das ja so ein bisschen ja in Anführungsstrichen mit überwachen. Das kann jemand vom Verleih sein, Assistenten etc. Und über den Chat wird dann im Gespräch die verbleibende Zeit angezeigt und ein paar Tage später nach dem Interview gibt es dann den Download-Link der Aufnahme, meist mit Videomitschnitt.
Lässt sich denn diese unterschiedlichen Konzepte, die die PR-Leute bislang hatten, also Roundtables, wo viele Journalisten mit einem sogenannten Talent um den Tisch sitzen oder Einzelgespräche, Pressekonferenzen, findet sich das denn alles auch digital wieder?
Ja, das wurde eigentlich 1:1 übernommen. Also es gibt Pressekonferenzen, die finden dann meist als Webinar statt. Ich hatte schon eine Pressekonferenz unter anderem zum Disney-Plus-Film The One and Only Ivan und das ist vermutlich genauso chaotisch wie jedes andere Zoom-Meeting auch. Fragen musste man vorher schriftlich einreichen und die wurden dann vom Moderator gestellt, wenn überhaupt. Und auf dem digitalen Podium waren alle 13 Talents sichtbar an anderen Orten. Und das war sehr konfus und chaotisch, weil nicht jeder immer sein Mikrofon gemutet hat, wenn er gerade nicht dran war. Und Helen Mirren zum Beispiel, die ist zwischendrin aufgestanden und telefonieren gegangen. Angelina Jolie hat angefangen, Gegenfragen zu stellen. Und Danny DeVito, der hat einfach immer weiter geredet. Unter anderem, als Bryan Cranston erzählt hat, dass er während des Lockdowns sehr viel Sauerteigbrot gebacken hat. Und schon waren wir, beziehungsweise Bryan Cranston und Danny DeVito, mittendrin in einer Brotbackdiskussion.
I've actually started baking sourdough bread and I'm quite proud of it actually. Nice. It's fun, but it's been fun.
Do you grow the yeast? And
that'll be next. God, here we go.
Yeah.
And you do the whole thing and you let it rot and then you take, do you add things to it now or you just, what kind of, you make sourdough or you make...
Ja, da hätte man das ein oder andere Rezept vielleicht auch einfach mitnehmen können. Und die Fragen der Kolleginnen, die wurden eingelesen. Und selbst bei Roundtables habe ich es erlebt, dass jeder eine Frage stellen durfte, anmoderiert von dem Moderator oder der Moderatorin. Und da kommt dann natürlich überhaupt kein wirklicher Dialog zustande. Das ist eher so ein Abhaken von Themen und ein munteres Springen von Hölzchen auf Stöckchen.
Klingt vor allem nach mehr Kontrolle seitens der PR-Firmen. Aber was macht überhaupt die Entfernung neben, sagen wir mal, der chaotischen Gesprächsführung mit dieser Begegnung mit den Filmemachern?
Also in Einzelgesprächen, gerade mit deutschen Schauspielern, da habe ich das Gefühl, dass sie fast intimer und gemütlicher sind, wenn man eben nicht in einem anonymen, meist Berliner Hotelzimmer sitzt, viel zu weit voneinander entfernt, sondern jeder an einem ihm vertrauten Ort und diese Kommunikation über den Laptop im letzten halben Jahr ja eigentlich so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Vor ein paar Wochen zum Beispiel, da habe ich mit Matthias Schweighöfer über Zoom gesprochen in meinem Arbeitszimmer vor der DVD-Regalwand und da hatten wir dann auch erstmal ein Gesprächsthema.
Alter, das ist eine Filmothek da hinten.
Das sieht ein bisschen scheiße aus, ne? So wie ich hier sitze.
Das sieht klasse aus, aber das ist ja unglaublich, wie viele DVDs du hast.
Er war kurz davor, sich den ein oder anderen Film von mir auszuleihen und Edin Hasanovic, der hat sich im Interview eine Zigarette angesteckt. Das ist schon relaxer, das kann man bei der Begegnung vis-à-vis eigentlich gar nicht mehr machen.
Das sind jetzt die deutschen Stars. Wie ist es denn bei den internationalen Stars?
Ja, auch da entstehen absurde Situationen. Es ist ja eigentlich eine Form des Homeoffice, für die und für uns natürlich auch. Und mein Bild ist eigentlich egal, da ich ja Radio mache in erster Linie und sprich, ich habe durch die Zeitverschiebungen der letzten Zeit mit sehr vielen Hollywood-Stars in Los Angeles oder New York im Schlafanzug gesprochen, untenrum, oben stellen da noch ein Pullover drüber geworfen und während Matthias Schweighöfer vor meiner Bücherwand beeindruckt war, habe ich letzte Woche mit Robert Pattinson zu Tenet gesprochen und den wohl eher verstört, denn ja, im Hintergrund, da stand mein Wäscheständer mit Unterwäsche drauf und ich habe erst im Nachgang gemerkt, dass er die ganze Zeit auf meine schwarzen Baumwollschlüpper gestarrt hat.
Ja, ich glaube, es gibt viele Fans, die sich sowas wünschen würden, wenn ihnen da sowas passieren würde. Aber ist das schon das absurdeste Erlebnis?
Es ist auf jeden Fall in der Top 3, aber nicht zu toppen ist eigentlich ein Gespräch mit den Muppets gewesen, beziehungsweise mit Pepe the King Prawn für die neue Muppets-Show, die bei uns im Herbst kommt. Natürlich ist es immer toll, mit den Muppets sprechen zu können, aber hier musste vorher noch gefragt werden, geklärt werden in der Hospitality Lounge. Da hat sich eine britische Kollegin zu Wort gemeldet, ob die Muppets denn wissen, dass wir uns in einer globalen Pandemie befinden. Das hat dann für kurze Verwirrung und anhaltende Panik bei den Publizisten gesorgt und nach 2 Minuten gab es die Ansage, nein, die Muppets wissen nicht, dass wir in einer Pandemie leben und so soll es bitte auch bleiben. Und im Gespräch mit Pepe, The King Prawn, ging es dann auch eher um oberflächliche Sachen.
Gracias, Anna. Where are you, Anna? Where do you live?
In Berlin. Sorry, it's far.
In Berlin?
Away.
I can travel. I can go in coach. Not a big deal. Sometimes I go in the luggage department. It's very easy to travel, guy.
Yeah, that's a good idea. You're more than welcome to stay in Berlin.
Oh, gracias. I will come to visit, okay? You call me when we're done the interview, okay?
Ja, das Problem, dadurch, dass Pepe the King Prawn eben nicht weiß, dass wir in einer Pandemie sind, hält er sich natürlich auch nicht an die Quarantäneregeln.
Aber sind das denn Konzepte für die Zukunft? Für die Industrie? Das ist ja immer ein starker Teil der Branche, nicht wahr?
Es vereinfacht vieles und es ist natürlich auch ja, wesentlich billiger, als Luxushotels anzumieten und diesen ganzen Presserummel einmal um die Welt fliegen zu lassen. Also entweder die Künstler oder dass wir Journalistinnen geflogen werden. Aber natürlich fehlt mir da auch der direkte Kontakt, das Unterwegssein und auch das in Stimmung kommen. Es ist einfach schon was anderes, wenn man sich den ganzen Tag mit dem Interview beschäftigt, sei es morgens um 7 nach London zu fliegen und abends um 23:30 dann erschöpft wieder in Berlin zu landen. Und das ist zu Hause einfach so, ja, kurz aus dem Alltag raus, kurz und schmerzlos. Und da ist dann natürlich aber auch andersrum der Ärger nicht so groß, wenn das Interview nicht so lief wie gehofft. Ich habe auch schon Sachen gemacht in der letzten Zeit, da hätte ich mich wirklich geärgert, dass dafür ein ganzer Tag oder mehrere Tage draufgegangen wären, um irgendwo hinzukommen. Aber dieses tief in die Augen gucken, dieses mal nachhaken können und einfach die Aura der KünstlerInnen auch fühlen zu können, auf Details zu achten, wie sie oder er sich gibt, also dieses zwischen den Zeilen lesen, was diese Gespräche ja auch ausmachen und was ja auch irgendwie so dieses Erlebnis ausmacht, das fehlt mir schon sehr. Also ich hoffe, dass es Interviews bald wieder nicht zum Anfang fassen, aber doch wenigstens in echt geben wird.
Anna Wollner sprach mit mir über ihre Erfahrungen, wie sich die Art der Filmvermarktung in letzter Zeit geändert hat. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das südostasiatische Kino ist voller Talente, die wir noch alle entdecken müssen. Eines von ihnen ist Midi Zi. Ursprünglich kommt der Regisseur aus Myanmar, doch mittlerweile lebt er in Taiwan und seine Filme wechseln auch permanent den Schauplatz, so wie der Regisseur seinen Wohnort. In schöner Regelmäßigkeit stellt er seine Filme auf den großen Festivals vor und switcht dabei gerne zwischen Dokumentar und Spielfilm hin und her. Wenige seiner Werke kommen aber regulär in unsere Kinos und nächste Woche, da ist eben die Ausnahme, Nina Wu, so der Titel von Midi Zi, ist dann auch zu sehen bei uns in Deutschland. Grund genug für uns Werk und Autor näher zu betrachten mit Anke Lewicke, die Midi Zis Schaffen seit gut 10 Jahren beobachtet. Anke, Nina Wu spielt in Taiwan und im Mittelpunkt steht eine Schauspielerin, die auf die große Karriere hofft und plötzlich auch für einen großen Film gecastet wird, aber dort eben mit sehr expliziten Sexszenen konfrontiert wird. Die Geschichte soll auch ein wenig an den Weinstein-Skandal angelehnt sein. Wie sieht es letztendlich aus?
Ja, der ist bewusst an den Weinstein-Skandal angelehnt. Und das Interessante an dem Film ist, dass die Schauspielerin, die Nina Wu spielt, am Drehbuch mitgewirkt hat, Ki Ji-woo ist ihr Name. Und sie hat eben auch persönliche Erfahrungen mit eingebaut in dem Film. Und wir lernen sie eben so kennen, wie sie sich so mit Nebenjobs in Taipei über Wasser hält. Sie macht so eine Art von Telefonsex auch, wo sie dabei sehr leckere, aussehende Dumplings isst. Und ich glaube, es geht mehr ums Essen als um den Sex. Aber dann kommt eben dieses Angebot, sie nimmt es an und der Film wird dann gerade wegen der Sexszenen ein großer Erfolg, auch bei der Kritik, beim Publikum und in den Interviews, die sie dann geben muss, spürt man schon, dass es eine Überforderung gibt, dass diese Aufnahmen etwas mit ihr gemacht haben, auch was sich am Set ereignet hat und sie will dann eigentlich aufhören damit, aber der Vater macht dann Konkurs, die Mutter einen Herzinfarkt und auf einmal ist sie wieder bei einem Casting, bei einem ganz unangenehmen Produzenten. Und der Film bezeichnet sich ja selbst als Psychothriller und man könnte sagen, er wird dann auch eine Reise in ja, ein angeschlagenes Innere, eine Reise in ein Trauma.
Die amerikanische Aufarbeitung des Spielfilme des Weinstein-Skandals steht ja noch aus, aber wir hatten ja so Spielfilme wie Bombshell, wo es ja auch in die Richtung ging, sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz. Welche Form findet denn jetzt Midi-Si für seine Geschichte?
Also ich würde gerne mal mit dem Begriff stylisch kommen. Also das Licht ist total grell und das Ganze fängt an mit einer langen Tunnelfahrt und am Ende gibt es kein Licht, sondern du landest auf einem Bahnhof, der sehr, sehr voll ist und dann steht da eben Nina Wu und sie hat immer die Haare ganz streng nach hinten gekämmt, schwarz gefärbt, einen schwarzen Pony und ich finde, von ihr geht sowas Modellhaftes aus. Und ich glaube, so ist diese Figur auch angelegt. In ihr sollen sich so die Geschichten vieler anderer Frauen spiegeln, die eben während der Dreharbeiten auch solche Erfahrungen gesammelt haben. Und der Film, ich muss sagen, teilweise haben mich die Bildkompositionen auch ein bisschen an Pasolini erinnert, also wie die sexuelle Demütigung aufgelöst wird, gezeigt wird. Da musste ich dann doch manchmal, also wenn es da so Befriedigungsketten geht, wirklich an Pasolini denken. Und der wird dann auch eben immer ja, surrealer, wenn dann dieser widerliche Produzent auftaucht und diese Frauen so rote Kleider tragen müssen. Dadurch, dass er so stylisch dann ist, auch mit diesem grellen Licht, habe ich eben das Gefühl, ja, es ist alles so universeller. Also die Demütigungen sind einfach, haben was Abstraktes, weil sie aber auch gleichzeitig auf dieser konkreten Geschichte beruhen.
Jetzt habe ich ja schon erwähnt, dass er eigentlich vom Dokumentarischen kommt, macht aber auch Spielfilme. Wie reiht sich denn jetzt Nina Wu in sein ganzes Werk ein? Was jetzt gar nicht so groß ist, seit 10 Jahren macht er Filme, aber dennoch.
Ja, ich würde sagen, es sind alles Grenzgängergeschichten. Man könnte aber auch im Sinne von Christian Petzold von Geistergeschichten reden, weil es sind immer wieder Figuren, die versuchen, in einer Realität anzukommen. Ich meine, Nina Wu ist ja auch nur noch ein Phantom ihrer selbst. Also sie ist ja, nimmt sich ja nur noch reduziert auf ihren Körper wahr. Und nimmt man seinen Spielfilmdebüt Return to Burma, da geht es eben um einen Wanderarbeiter, der war 10 Jahre lang in Taiwan, jetzt sind zu Hause in Myanmar. Wahlen, er will wieder zurück und dann ist das eine Reise in die Heimat und er trifft eigentlich nur auf Menschen, die weg wollen nach China, in die USA und dann sieht er seine Mutter wieder und die sagt, na, hast du denn auch etwas gegessen? Und das ist genau Midi-Si auch passiert, weil er hat auch in Taiwan Kunst studiert und als er dann zurückgekommen ist, hat seine Mutter ihn das eben auch gefragt. Und diese Grenzgänger sind dann ein roter Faden durch all seine Filme. Nehmen wir The Road to Mandalay, da geht es auch um eine junge Frau aus Myanmar, die dann sich rüberflüchtet nach Thailand, die versucht, Papiere zu bekommen, die sich letztendlich prostituieren muss. Und da sind wir ja wieder beim Geist. Sie darf eigentlich in Thailand nicht entdeckt werden. Also sie muss wie ein Geist unsichtbar bleiben.
Das sind Themen, die diese Filme verbinden. Ist es denn auch, ja, stilistisch so, dass er sich etwas erarbeitet wie ein Fingerabdruck, eine Art Handschrift. Das ist natürlich die Frage, ist Midi-Si ein Autorenfilmer?
Das würde ich auf alle Fälle sagen, aber er hat seinen Stil schon gewechselt. Aber vielleicht ist er ein Autorenfilmer, weil man die ganze Zeit spürt, dass diese Filme doch immer einen persönlichen Bezug haben. Und Return to Burma, das habe ich ja eben schon angeschnitten, da sind eben auch autobiografische Aspekte mit drin. Und dieser Film ist noch sehr dokumentarisch aufgenommen. Also da kriegt man einfach schon mit, dass so ein paar Szenen einfach in der Wirklichkeit gefunden wurden. Jetzt sucht er sich aber immer mehr ja, diese stylische Form, das würde ich schon sagen, um universeller zu werden. Aber nimmt man jetzt einfach nur das Zimmer in Nina Wu, wie diese Schauspielerin am Anfang lebt, dann spürt man immer, so leben diese Frauen, die kaum Geld haben, kleines Zimmerchen. Also das reale Moment ist immer da, was er dann so ein bisschen ins Übersteigerte, ins Künstliche zieht.
Ist das denn auch ein Erbe seines dokumentarischen Schaffens oder interessieren ihn als Dokumentaristen dann doch andere Themen?
Ja, es ist eigentlich dann doch immer wieder dasselbe Thema. Diese Wanderarbeiter, die Leute, die sich ein Zuhause suchen, also 12 Apples. Da geht es darum, wie in Myanmar mittlerweile von Mönchen der Buddhismus missbraucht wird. Das sind die Ärmsten der Armen, die da noch Almosen geben und deren Geschichten hört man dann. Und das sind einfach auch häufig Wanderarbeiter gewesen, die ganz traurige Erfahrungen in China oder Taiwan gemacht haben oder eben Menschen, die noch dorthin wollen. Und sehr persönlich ist auch der Film dann, ist auch ein Dokumentarfilm, City of Jade, da geht es um seinen älteren Bruder, der so ein Glücksritter ist. Und es gibt zwischen China und Myanmar dieses Krisengebiet, wo man Jade findet. Und der Bruder saß schon lange im Gefängnis, will dann aber wieder zurück. Medici begleitet ihn dabei, ein Glücksritter, andere Glücksritter. Es wird geschraubt, gebohrt, eben das Glück, Jade gesucht und es wird viel Opium genommen. Und es geht da nicht nur um die Arbeitsbedingungen, Verzweiflung, sondern es ist auch eine Annäherung zwischen diesen zwei sehr unterschiedlichen Brüdern.
Und das war unsere Annäherung an das Werk des Regisseurs Medici, sein neuester, aktueller Film, muss man sagen. Nina Wu kommt nächsten Donnerstag in einige deutsche Kinos und es ist sicherlich wert, nicht nur diesen Film, sondern das ganze Werk des Regisseurs zu entdecken. Anke Lewicke stellte Film und Regisseur vor. Vielen Dank.
Tschüss.
Jörg Taschmann ist derweil zu mir ins Studio gekommen. Wir wollen auf einen Film hinweisen, der vor gut einem Jahr seine Weltpremiere gefeiert hat und es auch dann direkt zu einer Oscar-Nominierung gebracht hat. Corpus Christi des polnischen Regisseurs Jan Komasa. Nächste Woche kommt der Film offiziell in die deutschen Kinos. Und Jörg, es ist zunächst ja die Geschichte eines Betrügers, also eines Sträflings, der sich als Priester ausgibt.
Ja, also wir sehen diesen jungen Kriminellen in einer Haftanstalt. Die erste Szene ist eigentlich sehr, sehr schockierend, weil er muss draußen Schmiere stehen, während innen drin in so einer Holzverarbeitungsfabrik ein junger Krimineller vergewaltigt wird. Also es fängt richtig hart an. Und dann sieht man aber, dass dieser junge Mann noch andere Seiten hat. Der hilft nämlich immer dem Gefängnispriester aus und wird von dem so ein bisschen in die Provinz geschickt. Da soll er mal lieber arbeiten, er soll mal lieber nicht da bleiben, wo er gerade ist. Und dann klaut er, glaube ich, das Priestergewand von diesem Gefängnispriester und trifft eine junge Frau in diesem Ort. Und ich glaube, er will auch ein bisschen vor ihr angeben und packt dann dieses Priestergewand aus. Und dann trifft es sich, dass der schon ältere Priester in diesem Dorf, auch Alkoholiker ist, auch nicht mehr so viel Lust hat. Und plötzlich wird er da praktisch reingeschmissen und muss plötzlich Priester spielen und merkt dann eben, dass er in einer Gemeinde gelandet ist, die zutiefst traumatisiert ist, weil es einen schrecklichen Unfall gegeben hat, bei dem sehr, sehr viele, gerade junge Leute dieser Gemeinde gestorben sind.
Das könnte man ja jetzt als Komödie erzählen oder so als gottesfürchtiges Drama. Es gibt auch natürlich heitere Momente, wenn er die Beichte abnimmt und das erst auf dem Handy checken muss, wie man das macht, damit er bloß nicht auffällt. Das ist eine meiner Lieblingsszenen aus dem Film. Aber das Spannende an Corpus Christi ist ja, dass Komasa eher so das Psychogramm der ganzen Bevölkerung erzählen möchte.
Ja, er zeigt uns ja erst diese Gemeinde. Die sind aber auch nicht in der Trauer vereint, weil nämlich die Witwe des Pfarrers, die wird total ausgegrenzt. Und was er hier versucht, ist irgendwie alle zu vereinen. Er nimmt diesen Job dann wahnsinnig ernst und versucht wirklich für alle eben da zu sein. Und dann kümmert er sich wirklich um Gerechtigkeit, obwohl er ein Sträfling ist. Also das ist natürlich ein schöner Widerspruch. Und dann wird der Film auch immer mehr zu einem Krimi, weil man natürlich die ganze Zeit weiß, das kann ja auf Dauer nicht gut gehen. Er muss ja irgendwann auffliegen und es gibt ja auch Leute, die ihn kennen, Ex-Sträflinge, die er dann plötzlich auch an diesem neuen Ort wieder getroffen hat. Und das ist eben das, was ich so spannend finde, auch an diesem Film, wie er verschiedenste Genres, weil es geht auch ganz stark um Jugend, um Jugendliche, wie verhält man sich? Und dann natürlich die Frage zur Kirche, wie steht man zur Religion? Also da gibt es so viele Fragen, die dieser Film vielschichtig, wie ich finde, beantwortet. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum das in Polen so ein Riesenhit war. Den haben immerhin 1,6 Millionen Zuschauer dort gesehen.
Der Regisseur Jan Komasa ist Jahrgang 1981 und hat sich erst neulich mit The Hater profiliert, einen Spielfilm über Online-Hass, grob gesagt natürlich nur eine europäische Alternative zum Joker von Todd Phillips, könnte man den Film bezeichnen, immer noch auf Netflix zu sehen. Jetzt halt Corpus Christi im Kino. Wie stark ist Komasa an gesellschaftlichen oder gesellschaftspolitischen Themen interessiert? Also wie politisch ist sein Kino?
Ich finde es indirekt sehr politisch, weil schon in Corpus Christi diese Figur des jungen Sträflings, der dem Priester geben muss, der steht zum Bürgermeister und Industriellen im Weg, der die Kirche eigentlich nur so zum Abwinken braucht. Und plötzlich ist da jemand, der ihm Widerstand leistet. Das heißt, er hat eigentlich von der Kirche als Institution erwartet, dass diese Kirche die Herrschenden unterstützt. Also da ist schon auch eine Kritik mit dabei. Und The Hater, den du gerade erwähnt hast, ist ja ein Sequel zu seinem Debütfilm. Und den muss man aber nicht unbedingt kennen, um jetzt diesen Film hier zu sehen, der eben einen jungen Mann vom Lande zeigt, der gerade geschummelt hat, der wird gerade exmatrikuliert und der ist Unterstützer von so einer bourgeoisen, sehr linksliberalen Warschauer Familie, die aber sehr schlecht über ihn reden und das bekommt er zufällig mit. Und dann löst das bei ihm etwas aus und er fängt an, eben alles Bourgeoise zu bekämpfen. Das ist nicht immer ganz klischeefrei, wie ich fand, aber schon sehr exemplarisch, weil da steht sich eben einerseits dieses linksliberale, wohlsituierte, intellektuelle Bürgertum der Großstadt Warschau gegenüber und dann auf der anderen Seite stehen vom Wohlstand vergessene Antikommunisten, Nationalisten oder die Verarmten aus der Provinz. Und das ist was Hochemotionales. Seine Filme, finde ich, sind immer sehr emotional. Und das wirkt ja auch über Polen hinaus. Das sind ja Probleme, die wir fast überall zurzeit auf der Welt haben.
Einer seiner Filme, der das auch hatte, ne? Warschau 44, einer der wichtigsten Kriegsfilme für das polnische Kino wiederum. Es geht darin um das Nationalereignis schlechthin, den Warschauer Aufstand. Und selbst das ZDF hat diesen Film zur besten Sendezeit ja hier gezeigt. Die deutsche Kritik mag den Film nicht, da fiel der Film ja durch. In Polen wiederum wurde er gefeiert so als längst überfällige popkulturelle Aneignung dieses nationalen Heldentums.
Also ich glaube, dass die deutsche Kritik den Film einfach auch nicht verstanden hat, zumindest nicht den Ansatz. Und der Ansatz bei Komasa ist wirklich, er ist auch ein Chronist nicht nur Polen, sondern vor allem der polnischen Jugend. Zumindest war er das bisher in all seinen vier Filmen. Und hier in Warschau 44, der wie gesagt immerhin im ZDF lief in Deutschland im Jahr 2015, da zeigt er eben junge Leute, das sind Schüler, Stefan, Alicia und Koma, und sie treten plötzlich der Heimat bei, aber so ganz naiv und so voller Hoffnung. Für die ist das großes Abenteuer, als würde man heute auf ein Rockkonzert gehen oder irgendwie die Schule schwänzen. Also so fängt, mit diesem jugendlichen Idealismus fängt das eben an und zeigt eben diesen Idealismus, dieses fast romantische, es gibt auch Liebesgeschichten zwischen ihnen und dann plötzlich eben diese brutale Realität des Krieges, das zeigt er ja auch. Was er aber stilistisch macht, und das, glaube ich, hat viele irritiert, ist, er nimmt eben Anleihen durch Zeitlupen und Popsongs eben auch bei Tarantino oder anderen westlichen Filmemachern. Und das, glaube ich, hat für viele nicht hineingepasst in so ein ernstes Thema wie den Warschauer Aufstand. Zumindest außerhalb Polens, glaube ich, hat das so die Kritik, die ja oft auch sehr konservativ ist, nicht so recht verstanden.
Nun gab es ja den ernsthaften Film über den Aufstand ja schon von Andrzej Wajda, der Kanal, nicht wahr? Und das ist quasi die popkulturelle Aneignung dessen. Also so muss man den Film, glaube ich, sehen, als zweite Seite einer Medaille. Lass uns nochmal über die katholische Kirche sprechen, die in dem Film Corpus Christi, in dem aktuellen ja so herausgestellt wird, in dessen, ja, auch die Widersprüche nochmal aufzeigt. Das ist ja auch immer ein gerne gesehenes Thema im polnischen Film, aber immer häufiger gerät die Kirche auch in Kritik. Und das wird ja in Polen auch gerne dann anhand von Spiel- und Dokumentarfilmen verhandelt. Die groteske Claire hat es ja auch nach Deutschland geschafft.
Ja, so indirekt. Ja, also der lief halt eigentlich für die polnische Community, aber da darf natürlich jeder rein. Die Filme laufen dann 3-4 Mal so in Sonderveranstaltungen, haben aber meist Untertitel, oft nur englische. Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert, also der lief weder bei uns im Fernsehen noch irgendwie DVD oder so. Aber man kann, wenn man ihn jetzt gerne sehen will, immer auf Amazon Prime als VOD mit deutschen Untertiteln immerhin schauen. Also so ein bisschen vorhanden ist er schon. Aber ich glaube, warum andere Filme von Jan Komasa oder auch solche Filme wie hier von Wojciech Smarzowski in deutschen Kinos eben nicht laufen oder von Verleihern ignoriert werden, ist, die sitzen irgendwo in der Mitte zwischen dem, was wir traditionell als Autorenkino, als Mainstream und als Arthouse empfinden. Und in Polen sind das so Crossover-Filme. Deswegen erreichen die ja auch ein Millionenpublikum. Und damit tut man sich, glaube ich, außerhalb Polens noch streckenweise sehr schwer. Gott sei Dank, muss man sagen, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, lief Corpus Christi in Venedig auf einem großen A-Festival. Da hat er natürlich die Aufmerksamkeit der internationalen Verleiher. Nun ist man auf ihn aufmerksam geworden und nun kann man sicher sein, dass seine nächsten Filme, The Hater, liefen nun auf Netflix. Aber ich bin sicher, das ist nun ein Regisseur, den hat man nun sozusagen als Festivaldirektorin oder Festivaldirektor so ein bisschen auf dem Kicker. Aber das finde ich halt auch immer so schade. Es muss dann immer das muss immer so geadelt werden durch ein Festival, damit das dann auch über die Grenzen eines Landes wie Polen hinausragt.
Also wir haben jetzt auch unseres getan, damit man den Namen jetzt auch nochmal kennt. Jan Komasa, der Spielfilm, der aktuelle, Corpus Christi, ab Donnerstag in unseren Kinos. Vielen Dank, Jörg. Aus Polen geht es jetzt bei uns weiter mit französischer Musik. Die Singer-Songwriterin Morgan Ambeau mit Amazon, dem Titelsong ihres neuesten Soloalbums, das hier dieses Jahr erst erschienen ist. Den Song finden Sie natürlich auch auf unserer hauseigenen Spotify-Playlist. Vorwärts, rückwärts, seitwärts und dann wieder von vorn oder von hinten. So könnte man die temporären Zangenbewegungen beschreiben, mit denen Tenet, der neue Film von Christopher Nolan, den Hirnschmalz der Zuschauer derzeit zum Kochen bringt. Das Spiel mit Zeit und nicht nur auf dem intellektuellen Niveau eines Kinomeisters wie Nolan ist ein sehr beliebtes Thema im Film. Gerne konfus, aber immer unterhaltsam, wie Hartwig Tegeler in seiner Top 5 herausgestellt hat.
Lust auf den Film?
Es wird Zeit. Was bleibt uns noch an Zeit, Nancy?
Menschen glauben sich, wie Punkte durch die Zeit zu bewegen. Aber ich glaube, es ist das Gegenteil.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Was, wenn man sich nicht mehr auf die Zeit verlassen könnte? Was?
Platz 5.
Wenn die Raumzeit gekrümmt oder schlimmer, krümmbar wäre.
Das Philadelphia-Experiment von Stuart Raffel, 1984.
Was, wenn Wissenschaftler 1943 ein Marineschiff eher unbeabsichtigt in eine andere Zeitdimension schickten und David und Jim, die von Bord sprengen, nicht ins Wasser, sondern in ein Zeitloch fielen, an dessen Ende sich das Jahr 1984 öffnete, Jim aber zurück müsste, um 43 die Generatoren auf dem Schiff abzustellen, was er täte, aber dann nicht in dem Jahr bliebe, sondern durch das Zeitloch wieder ins Jahr 84 käme, um da selbst mit Allison, und wenn sie nicht gestorben wären oder sind, gemäß der Kinoprämisse,
die Zukunft ist noch nicht geschrieben.
Platz 4, die Terminator-Saga, 1984 bis 2019.
Der 2029 nach der Apokalypse, also in der vielleicht noch nicht geschriebenen Zukunft, kommt.
Mein Name ist John Connor.
Den Kampf der Menschen gegen die Maschinen anführt, soll in der Gegenwart des Jahres 1984 vom Terminator Arnold Schwarzenegger ermordet werden.
Man hat versucht, mich umzubringen, bevor ich geboren wurde.
Damit es in der Zukunft keinen Widerstand mehr gibt, was nicht klappt. Und damit wäre schon mal das Großvater-Paradoxon thematisiert, was auf einem anderen, dem emotionalen Schlachtfeld, Marty McFlys Leben so kompliziert macht.
Platz 3. Die Zurück in die Zukunft-Trilogie, 1985 bis 1990.
Wollen Sie mir weismachen, Sie bauten eine Zeitmaschine aus einem DeLorean?
Marty, Michael J. Fox, kann's nicht glauben, aber als Doc Brown, Christopher Lloyd, ihn aus dem Jahr 1985 30 Jahre zurückschickt, gibt's 1955 ein Problem. Der Zeitreisende löscht ja gemäß des Großvaterparadoxons sich selbst aus, wenn er in der Vergangenheit den Großvater tötet, weil sein Vater ja dann nicht gezeugt werden kann und damit weder die Zeitreise noch der Mord möglich wäre. In Zurück in die Zukunft geht's aber um Martys Mama. Die verliebt sich im Jahr 1955 in den Sohn. Somit besteht die Gefahr, dass sie nicht mit Martys Vater zusammenkommt. Vertrackte Geschichte und nur lösbar mit einer Veränderung der Zeitlinie, sagt uns der Physiker. Oder mit einem schrägen Plot inklusive Happy End, insistiert der Drehbuchautor. Was im Zeitreise-Thriller auch sonst zu ziemlich durchgeknallten Ideen führt.
Platz 2, Frequency von Gregory Hoblit, 2000.
Aber du bist doch schon lange tot. Der Brand in Buxton.
Was soll das dumme Geschwätz?
Fragt der tote Vater seinen Sohn. Der hört dessen Stimme aus dem alten Funkgerät des Vaters, der in einer parallelen Zeitdimension in das Gerät spricht. Sie kommen auf den tödlichen Unfall.
Es ist morgen, es ist noch nicht passiert.
Ja, es ist noch nicht passiert. Und
wenn du den anderen Weg gewählt hättest, hättest du überlebt.
Der Vater verhält sich anders, er überlebt, es entsteht eine neue Zeitlinie. Aber die Mutter wird von einem, jetzt bitte weghören, sie wird auf dieser Zeitlinie von einem Serienkiller getötet. Das folgende Hin und Her zwischen diversen alternativen Handlungsverläufen würde den Physiker mangels schlüssiger Raumzeitlogik zum Würgen bringen. Aber was schert das den Kinogänger?
Platz 1, Midnight in Paris von Woody Allen, 2011.
Die 1920er Jahre in Paris, die Raumzeit, Raumzeit, die der Hollywood-Drehbuchautor Jill aus dem 21. Jahrhundert so liebt. Das Paris von Hemingway, Scott Fitzgerald, Dalí, Bunuel. Jills Locus Amoenus also. Und eines Nachts steigt Jill in eine altmodische Limousine.
Und ich gleite durch die Zeit.
Hinein in die 1920er Jahre.
Aber das ist die Gegenwart. Sie ist öde.
Adriana, die Geliebte Picassos, die sich in Jill verliebt, will ihrerseits mit ihm lieber weiter zurück in die Belle Époque. Die beiden da treffen, allerdings wollen wiederum lieber in der Renaissance leben. Die Zeitreise wird in Midnight in Paris liebevoll, wie angemessen ironisch, enthüllt als das Begehren nach einer Flucht aus der anstrengenden Jetztzeit. Aber Woody Allen sagt natürlich vor allem, dass das Kino seit jeher Zeit- und Raumgrenzen relativieren und spielend auflösen kann. So wie jeder Traum, wie jeder Traum.
Unser Programm geht ganz linear weiter, die Zeit bewegt sich geradeaus und dann erfahren Sie auch gleich bei uns, wieso wir uns endgültig von der Visitenkarte verabschieden. Zumindest auf Papier. Viel Spaß dabei, wünscht Patrick Wilinski.